Der Börsenradio To Go Podcast wird Ihnen präsentiert vom Heiko Theme Club. Werden Sie Mitglied im Heiko Theme Club. heiko-theme.de.
Börsenradio Network AG. Marktbericht.
Nach dem US-Zolltheater ist das Chaos ausgeblieben. Der DAX nahm es erstmal gelassen, denn irgendwie sind aus 15% Zöllen in den USA erstmal wieder 15% Zölle geworden. Den ganzen Tag war der DAX nur leicht im Minus. Erst am späteren Nachmittag verlor der DAX dann mehr. An der Frankfurter Börse gab er um 1,1% nach und schloss knapp unter den 25.000er Punktemarke bei 24.992 Punkten. KI, Softwareaktien waren unter Druck, so auch SAP. Neben den Quartalszahlen von Nvidia und Salesforce gibt es ja auch einige DAX-Titel, die in dieser Woche auf der Bilanzagenda stehen. Bitcoin bei 65.000 US-Dollar und Novo Nordisk fällt schon wieder, jetzt fast 17% auf fast 33 US-Dollar. Aus dem Börsenradio-Studio meldet sich Peter Heinrich. Wir waren ja am Samstag auf dem Börsentag in Frankfurt und hier haben wir einige Interviews geführt zu den Gerichtsentscheiden zu Donald Trump unzulässigen Zöllen. Mein Kollege Andreas Groß ist auch in den Studios vom Börsenradio. Wir produzieren hier heute am Tag 2 das Hörbuch des Heiko Theme Buchs Erfolgreich zeitlos investieren. Ich hatte am Samstagnacht Heiko Theme direkt vom Börsentag nach Bayreuth mitgebracht und sind schon ab Sonntag 9 Uhr hier an der Hörbuchproduktion. Heute ist Montag, der 23. Februar 2026, 18 Uhr.
Heiko Böhmer, Kapitalmarktstratege, Shareholder Value Management.
Komm, lass uns doch mal davor gehen. Jetzt müssen wir den Hörern auch beschreiben. Also wir laufen quasi oberhalb der DAX-Tafel, die sonst jeder im Fernsehen sieht.
Also zum Stand können wir jetzt nicht sagen, weil wir genau oberhalb der Tafel stehen.
Das stimmt, aber wir können was anmachen. Gut, wir sehen hier oben, also oben sind ja überall die TV-Sender. Da drüben ist eine Aufzeichnung, Deutsche Welle anscheinend. Wann hast du mit Börse angefangen?
Recht spät, ich bin Spätberufener.
Spätberufener, das ist ein
schönes
Wort. So wie ein Mönch.
Meine erste Aktie habe ich mit 29 erst gekauft, ja, genau.
Und dann? Wie geht's weiter?
Dann habe ich angefangen, ich hatte einen journalistischen Background und habe dann angefangen, über Aktien und Börse zu schreiben. Ab 1999 das mache ich bis heute noch.
Wo warst du?
In einem kleinen Redaktionsbüro in der Nähe von Hagen in Hohenlimburg. Und damals neuer Marktboom, die brauchten ganz schnell Leute, die Texte schreiben konnten. Ich konnte Texte schreiben, hatte von Börse aber keine Ahnung, hatte da aber erfahrene Leute um mich herum, die mir in kurzer Zeit sehr viel beigebracht haben. Und
ist vielleicht sogar gut gewesen in neuen Marktzeiten, weil du einen anderen Blick hattest. Nicht ganz so vernagelt wie andere, die dann sagen, oh, die Aktie, die schreibe ich jetzt auf das Doppelte hoch und dann ist sie nichts mehr wert oder ich mache den Exit. Diese neuen Marktzeiten war schon ein bisschen verrückt, ne?
Für mich war es sehr verrückt. Ich kam zu spät zur Party, ne? Also meine Kontoeröffnung war Anfang 2000 und die erste Aktie, die ich gekauft habe, war ein Totalverlust. Das ist jetzt, sagen wir mal, nichts, wo man sich, ne? Da lernt man auf jeden Fall draus. Braucht aber ein bisschen. Nee, und ich bin dem Thema bis heute treu geblieben. Und es hat dann tatsächlich von 2000 bis 2021 gedauert. Also als ich damals angefangen habe, habe ich gedacht, boah, einmal hier, ne, in Frankfurt hier oben stehen und am liebsten Leute interviewen. Gut, ich hatte die Rolle gewechselt und bin dann 2021, stand ich das erste Mal hier oben in einem Fernsehinterview live und konnte was zum Marktgeschehen sagen. Fand ich super. Ja, hat mir total Spaß gemacht. War irgendwie so ein Ziel, was ich mir mal irgendwann im Leben gesetzt hatte, mal aus der Börse heraus, ob jetzt als Berichterstatter oder als Interviewpartner was zu machen.
Wie verfolgst du täglich die Börse? Hast du dein Handy immer mit Alarmen gefüttert, die dann blinken?
Nee, eigentlich gucke ich morgens auf verschiedene Newsletter. Ich habe 2, 3 Amerikaner, die abends noch was liefern. Ich habe 2, 3 Deutsche, wo ich jeden Morgen reingucke, so dass ich da auf dem Laufenden bin, so mit den kurzfristigen Geschichten. Und dann sind wir ja jetzt eben nicht so auf Tagesbasis unterwegs. Ich brauche regelmäßig Themen für das, was wir berichten oder wo ich auch dann drüber berichte. Aber ich bin ja jetzt nicht einer der, und auch wir als Firma sind ja nicht so unterwegs, dass wir täglich Positionen komplett wechseln. Sondern wenn wir von einer Aktie überzeugt sind, halten wir sie auch länger. Und das ist genau diese Ruhe, die man auch von Buffett übernehmen kann. Ganz, ganz viel ist Rauschen und irgendwann gibt es mal Signale, die wichtig sind. Da gibt es ja dieses psychologische Modell. Und man sollte sich von diesem Rauschen, diesem täglichen, einfach nicht zu sehr anstecken lassen. Wenn Signale kommen, okay, dann muss man parat sein, das ist auch klar. Aber das Rauschen sollte man auch manchmal an sich vorbeirauschen lassen.
Schauen wir nochmal auf die Börsenlage des Tages. Der Markt hat heute vor allem eines gehandelt: Unsicherheit. Nach dem Urteil des obersten Gerichtes in den USA, Trumps Reaktionen und dem nächsten Zollschwenk weiß im Handel kaum jemand, welche Zölle nun wirklich gelten, wie lange das so bleibt und ob es am Ende sogar Rückzahlungen geben könnte. Genau diese Unklarheit bremsen Investitionen, belastet den Welthandel und drückt auf die Risikofreude. Happy! Naja, das gibt's schon lange nicht mehr. In Frankfurt startet der DAX hektisch, beruhigte sich zwischenzeitlich, rutschte am Nachmittag dann wieder stärker ab. Am Ende standen 24.992 Punkte und minus 1,1%. Unter Druck standen besonders KI-Software-Aktien, auch SAP. Dazu kam die Vorsicht vor wichtigen Quartalszahlen in dieser Woche, unter anderem von Nvidia und Salesforce. Auch Kryptowährungen litten unter dem Risk-Off-Modus. Bitcoin fiel mit dem Gesamtmarkt für riskante Anlagen. Um 17 Uhr stand Bitcoin bei 65.540 US-Dollar. Die Zollunsicherheit bleibt damit ein echter Stimmungskiller, weil sie Wachstumserwartungen und Planbarkeit direkt trifft.
Mein Name ist Thomas Timmermann, ich bin CEO bei TimInvest und dort für den TimInvest Europa Plus Fonds zuständig.
Rüber nach Europa, zu den Rekorden. Da haben wir drei Stück, oder? Stocks Europe 600, Eurostocks 50 auf Allzeithoch.
FTSE 100, der englische Index.
FTSE auch noch, okay. Ja, und der TimInvest Europa Plus Allzeithoch.
Ja, natürlich, den dürfen wir nicht vergessen. Wobei es ja ein sehr konservativer Fonds ist. Also wir liegen jetzt irgendwo knapp unter 4% dieses Jahr. Nach nicht mal zwei Monaten, was toll ist, weil wir waren ja 6-7%. Wir
sind
ja,
das Argument eines Fondsmanagers ist ja, Abrechnung ist ja immer zum 31.12.
Ja, genau. Aber wir sind ja aktiv und sorgen dafür, dass uns die 4% auch sehr schwierig, also es sind 3,6 oder 3,7% im Moment, werden wir am Montag sehen. Wir tun ja alles dafür, dass uns das nicht wieder weggenommen werden. Und was tun wir da? Wir ziehen laufend die Absicherung nach. Und jetzt am Freitag, gerade als diese Nachricht rauskam, als der Markt hochgejumpt ist, waren dann die Absicherungskosten plötzlich günstiger für uns und wir haben die Schwelle im Index auf 600 gezogen. Der Index selber ist jetzt bei 630, also ab 600 nach unten sind wir gegen Crash-Risiken vollständig abgesichert. Ne? Und das ist wichtig, weil das ist zum ersten Mal ist die Absicherungszone über dem Start in diesem Jahr, was toll ist. Und in der Zone zwischen 600 und 630 arbeiten wir mit Seitwärtspositionen, die beim DAX natürlich gut funktionieren. Weil der
also eigentlich der beste Fonds für Kapitalerhalt?
Kapitalerhalt nicht, weil ansonsten könnte er nicht 7% Rendite pro Jahr machen. Also das geht nicht. Da kommt dann nur der risikolose Zins raus. In einem positiven Marktumfeld bei gutem Fondsmanagement, aber risikoadjustiert, absolut äußerst attraktive Anlage natürlich.
Ja, Stock Europe 600, Stocks 50 auf Allzeithoch. Was sind denn eigentlich die Treiber? Bessere Gewinne, Kapitalflüsse aus dem teuren USA oder einfach die Sektorenmischung mit Industrie, Defense und Banken?
Der FTSE 100, der englische Index, war ja lange Zeit sehr, sehr schlecht und ein Underperformer. Ist jetzt der absolute Outperformer. Warum? Weil er Rohstoffwerte drin hat und natürlich auch Bankenwerte. Die Banken insgesamt haben eine Wahnsinns-Rallye in Europa gemacht, schon die ganzen letzten Jahre. Vollkommen an allen Anlegern vorbei und das sind die Haupttreiber gewesen bisher. Natürlich wie Emerging Markets, wie Gold etc. profitiert Europa von der Rotation aus dem US-Dollar heraus, aus den amerikanischen Aktienmärkten heraus. Das ist einer der Treiber. Auf der anderen Seite, auch fundamental konjunkturell, geht es uns besser. Nicht zuletzt wegen Deutschland. Das Fiskalprogramm von Deutschland führt dazu, dass Deutschland dieses Jahr nicht mehr in der Rezession sein wird. Das Geld wird investiert in Rüstung, in Infrastruktur. Das wird sich in der Konjunktur belebbar machen. Das wird aber auch am Ende bei den Unternehmen ankommen. Und das wird vom Markt eingepreist. Und deswegen kriegt Europa in der Summe zurzeit frisches Investorengeld.
Börsenradio Network AG.
Der Goldpreis präsentiert von der Rohstoffmesse Hamburg.
Gold zog wegen der Unsicherheit zunächst an und stand um 17.18 Uhr bei 5.208 US-Dollar. Das sind fast 2% plus. Zuvor war der Preis am Nachmittag auch schon wieder auf 5.182 US-Dollar je Feinunze zurückgefallen. Damit aber immer noch etwa 50 Dollar über den Freitagabend. Silber lag bei 87 US-Dollar je Unze, das sind ein Plus von über 3%. Und beim Ölpreis wird nach dem jüngsten Wochenanstieg sogar wieder ein Niveau von 120 US-Dollar für möglich gehalten. So Kemal Bakci von BNP Paribas.
Börsenradio Network AG.
Der Goldpreis präsentiert von der Rohstoffmesse Hamburg.
Börsenradio Network AG.
treffen Sie Volker Hellmeier, Björn Paffrath, Florian Gomez sowie weitere Rohstoffprofis am 10. und 11. April auf der Rohstoffmesse Hamburg in der Messehalle Hamburg-Schnelsen. Jetzt gratis Eintrittskarte sichern unter rohstoffmesse-hamburg.de.
Wir machen Börse hörbar und verständlich.
Heiko Thieme spricht Klartext. Der Heiko Thieme Club. Besser handeln mit Heiko Thieme.
Herzlich willkommen auf dem Börsentag hier in Frankfurt zu Heiko und Heiko. Heiko, dir obliegt der Start der Vorstellung.
Ja, ich muss sagen, Heiko habe ich seit Jahren ja schon immer verfolgt. Wir haben uns immer wieder getroffen auf verschiedenen Börsentagen. Und ich finde, es ist ein tolles Duell, was wir haben. Oder Duett.
L und Duett. Das wird sich dann gleich zeigen.
Das heißt, hinterher,
in der anderen Ecke. Wie heißt es bei dem Boxkampf? Herausforderer.
Dann würde ich die blaue nehmen, weil natürlich Heiko den roten Schal um hat.
Ja, okay.
Heiko Böhmer ist mein Name, weil Heiko Thieme muss man nicht vorstellen. Heiko Böhmer kennen einige, andere nicht. Ich habe es diesmal beim Börsentag aufs Plakat geschafft. Also von daher ein nächster Karriereschritt im zarten Alter von 55.
Ja, wenn du so weitermachst, ne?
Ja,
graue Haare hast du schon.
Ich bin gespannt.
Kannst du Heiko Nachfolger werden, ne?
Genau. Laufen tue ich auch immer noch. Also da passt einiges zusammen.
Okay. Börsentag, wir haben viele Termine, die Zeit ist knapp, steigen wir ein. Trump hat die Vorlage natürlich gegeben. Der Supreme Court kassierte Trumps große Notstandszölle. Heiko Thieme, was ist aus deiner Sicht die eigentliche Botschaft? Das juristische Gesetze, Signale an die Märkte oder das Zollregime wackelt oder völlig egal, Trump macht sowieso, was er will.
Ich habe ja Jura studiert, ich habe es nie praktiziert und ich war gestern also sehr erfreut über diese Nachricht. Ich nannte es quasi wie eine Bombe, schlug es ein. Aber man darf Trump nicht unterschätzen. Er ist ein Psychopath. Psychopathen kennen nur eine Regel. Ich, ich und nur noch ich. Und er wird mit seinen Kollegen, das sind die Oligarchen von Amerika, genannt die Milliardäre, wie bei Putin im Kreml, die versuchen alles zu erreichen, um die Demokratie kaputt zu machen. Und wir feiern ja das Perverse in diesem Jahr, am 4. Juli, feiern wir die 250-Jahresfeier der beginnenden Demokratie von 1776 mit der Überschrift We the People, wir die Menschen, nicht wahr? Gleichheit, Freiheit und so weiter für alle. Und das wollen sie abschaffen. Und zwar warum? Wenn du doppelstelligen Milliardenbetrag hast, dann stört dich das, wenn Demokratie sagt, die anderen, die kleinen Leute sozusagen, können auch mitentscheiden mit einer gleichen Stimme. Und das ist bedauerlich. Also da habe ich ja so große Sorgen, wenn man so will. Ich neige ja zum Optimismus. Die Zwischenwahlen ist das ganz große Ereignis in diesem Jahr, der erste Dienstag im November. Selbst wenn die Demokraten gewinnen sollten, und das wäre meine Hoffnung, wird Trump es so umkehren, dass er sagt, das ist eine gefälschte Wahl, ich habe gewonnen. Ne?
Naja, und er hat ja im Endeffekt jetzt gestern schon, ja, nachdem erstmal dieser Schlag kam, sehr wahrscheinlich ja im Hintergrund vorbereitet und er ist parat sozusagen und sagt, okay, dann wenn das nicht zieht, dann nehme ich halt diesen anderen Weg und den Kongress brauche ich immer noch nicht. Also diesen demokratischen Weg, den wir, also ich hatte auch dieses Gefühl, dass das jetzt eigentlich der Weg in die richtige Richtung ist. Auch mit diesem Abziehen der Eistruppen aus Minneapolis, dass man gesehen hat, er kann nicht alles machen. Also die letzten Wochen waren eigentlich recht positiv. Aber gestern dann sofort, ich, er zieht's wieder durch. Er ist derjenige, der sozusagen das Heft des Handelns wieder in die Hand nimmt und sagt, nee, dann mache ich eben andere Zölle. Mache ich jetzt 10% auf 150 Tage und dann gucken wir halt weiter. Weil es ein anderes Gesetz gibt, das ihm die Möglichkeit auch ermöglicht. Und man kann kaum glauben, dass es immer noch wieder Überraschungen gibt, aber er ist immer wieder für Überraschungen gut. Und das ist eigentlich genau das, was wir an den Märkten beobachten müssen. Also ich meine, gestern ging es dann erstmal nach oben. Ich bin gespannt, was am Montag kommt, wie das jetzt aufgefasst wird, dass die 10% Zölle sind.
Die Sache ist die bei Trump, dass er alles tun wird, um die Demokratie kaputt zu machen.
Ja.
Das muss man immer wissen. Jetzt hoffe ich nur auf eines. Das ist genügend, es dreht sich ja nur um 1%, wenn man so will. Die Wahl wurde ja nicht im Landslide gewonnen, das war dann 1%. Sind die Amerikaner, ich habe ja nun 40 Jahre drüben gelebt und habe gern dort gearbeitet, nicht wahr, und liebe das Land auch. Aber wie ist es möglich, dass sich die bisherigen Wähler von Trump nicht bekehren lassen und sagen, so geht es nicht? Gut, das sind Religionsfanatiker, muss man auch sagen, die glauben an eine Bibel in einer Form. Ich komme ja aus einer sehr religiösen Familie, bin aber Freidenker, aber irgendwo gibt es Übertreibungen und die sind in Amerika sehr stark auch gemacht, der Tendenz. Dann ist das etwas, jetzt werde ich mal direkt das arische Denken, das wir auch im Dritten Reich hatten, nicht wahr? Das wollen die ja auch durchsetzen. Alles, was von Lateinamerika ist, schlecht. Man muss mal mit dem Klartext sprechen. Ohne Afrika hätte Amerika diesen Aufschwung, den wirtschaftlichen Aufschwung vom 18., 19. nie gehabt. Es waren die Sklaven, die die Arbeit gemacht haben und dann die Grundbesitzer, nicht wahr? Die haben dann die Ernte gehabt. Wir müssen mal anerkennen, alle Menschen sind gleich. We the people. We are equal.
Ja, und das ist 250 Jahre USA, eigentlich das, wofür dieses Land steht. Und wir haben jetzt gut ein Jahr Trump 2.0. Und ja. Also ehrlicherweise, vor einem Jahr hätte ich nicht annähernd erwartet, dass wir an so einem Punkt jetzt stehen, wo wir stehen, mit den Verschiebungen, die es gegeben hat. Mit Beschimpfungen des obersten Gerichts, wenn die sich anmaßen zu entscheiden, wie eigentlich die Verfassung es hergibt. Also, dass es auch immer dieser persönliche Ton in die Politik reingekommen ist. Das finde ich auch so erschreckend. Also, dass erstmal Journalisten niedergemacht werden und all das. Also wirklich ein Umgangston, der nicht passt. Aber was ich auch positiv fand in den letzten Monaten, dass eigentlich seine Handlungen relativ wenig Auswirkungen noch auf die Märkte hatten. Also wir haben quasi dieses Trump's always chickens out, Taco ist quasi doch geworden, weil im Endeffekt irgendwie musste er dann doch wieder einknicken am Ende des Tages. Er sah gut aus dabei, aber am Ende blieb relativ wenig von dem, was er angekündigt hat.
Es war auch spannend, übrig. Am Freitag der DAX nur plus 0,9% im Plus sozusagen. Hätte man diese Trump-Meldung nicht gehört oder Supreme Court-Meldung, hätte man gedacht, naja gut.
Optionen endlich verstehen, statt nur darüber zu reden. Die deutschen Optionstage am letzten Februarwochenende in Düsseldorf. 2 Tage voller Strategie, Wissen, Erfahrung und handfesten Beispieltrades. Ob Trader oder Einsteiger, triff Deutschlands führende Optionsexperten an den deutschen Optionstagen. Nutze die Chance zum Networking beim großen Get-Together am Abend. Hol dir alle Infos, die du brauchst, auf der großen Ausstellerfläche. Die deutschen Optionstage am Samstag, 28. Februar und Sonntag, 1. März im CCD, Kongresscenter Düsseldorf. Dein persönliches Ticket und alle Infos auf www.deutsche-optionstage.de.
Schauen wir auf Firmenmeldungen. Die sind heute überschaubar. Die wichtigsten: Novo Nordisk. Die Nordisk-Aktie rutschte um fast 17% ab, nachdem das Mittel von Novo Nordisk in einer direkten Studie den Erfolg des Konkurrenten Eli Lilly nicht übertroffen hat. Nach 84 Wochen lag die Gewichtsabnahme bei dem Mittel von Novo Nordisk bei 23% gegenüber 25,5% bei dem Präparat von Eli Lilly. Novo Nordisk will das Potenzial in weiteren Studien prüfen, auch mit höheren Dosen kombiniert. Rolls-Royce drängt laut Financial Times auf staatliche Unterstützung für ein neues Flugzeugtriebwerk. Das Projekt soll 3 Milliarden Pfund kosten. Erbeten wurden zunächst 100 bis 200 Millionen Pfund. Die Zusage soll möglichst noch in der ersten Hälfte dieses Jahres kommen, damit Rolls-Royce in den Markt für Schmalrumpfflugzeuge zurückkehren kann.
Den vollständigen Beitrag hören Sie als Clubmitglied. heiko-thieme.club.
Aber ich habe derzeit 62 Titel im Portfolio und bin damit deutlich von den empfohlenen 30 entfernt. Einige Titel wurden in der Vergangenheit schon mal mit Verlusten verkauft, um Gegenpositionen für meine Gewinne abzusichern. Des Weiteren ist die Ausstiegsstrategie mit Teilverkäufen und Restabsicherung ja auch ein Vorgehen, welche mir die Titel ins Depot nicht sonderlich reduzieren. Was tun? Klammer auf, fairerweise muss ich gestehen, und auch einige wenige Titel im Depot zu haben, von denen ich mich nicht trennen konnte. Diese habe ich mit einem großzügigen Stop-Loss abgesichert. Zum Beispiel Amazon knapp 1000%, da verneige ich mich. Meta knapp 400%. Der Name darf genannt werden. Die Frage kommt von Jens Schulz. Also, wie reduziere ich aus 62 30 Titel? Und wie geht das sehr erfolgreich? Wer möchte anfangen?
Dabei, Corinne.
Also ich finde, 62, also ich käme gar nicht auf 62 Titel, das finde ich schon mal abgefahren. Auf 62 Einzeltitel im Portfolio, da fehlt mir fast die Vorstellungskraft, das zu machen, dass ich immer wieder neue Titel dazu nehme, die ich ja sehr wahrscheinlich auch gar nicht alle besonders gut kenne. Wenn ich sie jetzt allerdings schon so lange habe und so viele Gewinne drin habe, dann muss auch mal ein Titel, gerade auch aus dem großen Tech-Bereich, muss ich dann runterfahren. Warren Buffett hat es diese Woche gezeigt, er hat eine Apple reduziert, er hat eine Amazon reduziert. Also Portfolioanpassungen müssen einfach regelmäßig sein und eine Konzentration muss eigentlich auch mal sein. Also ich finde, 62 Titel sind zu viel, die kann man kaum richtig überschauen und man muss auch nicht immer Verluste gegenrechnen. Manchmal, ja, dann fällt eine Steuer an und dann ist das so, wenn sowas so unglaublich gut gelaufen ist. Ja, meine Güte, dann muss man es auch, du sagst es seit Jahrzehnten, einfach Gewinne mal mitnehmen.
Das ist richtig, aber du sagst jetzt, wenn man 62 wäre, muss ich mal ein Geständnis machen. Als ich American Heritage übernahm, war das 500.000 der Fonds, also nichts. Und das erste Jahr war auch ein bisschen so ein Trial Affair. Ich war nicht berühmt, dass ich da hin produziert hatte. Da hat mich dann erstmal gefragt als Stratege, Mensch, unter Händler für Deutsche Bank den Handel für 10 Jahre geleitet zu haben. Wie sieht das mit dem Management aus? Und da kriegte ich die Kurve, wurde die Nummer 1 und dann für 3 Jahre lang. Das hat nach Peter Lynch noch keiner erreicht. Aber so schön es ist, als ich dann 200 Millionen hatte, hatte ich tatsächlich 161 Positionen. Dann habe ich meine Assistenten gefragt, meine Trainees gesagt, Kinder, ihr müsst mich, guckt euch die Sachen an, die ich habe.
Heiko Thieme Club. Tipps zur Strategie. Wenn Sie mehr erfahren wollen, besuchen Sie den Heiko Thieme Club. Heiko-Thieme.club. Werden Sie Mitglied im Heiko Thieme Club. Heiko-Thieme.club.
Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Das war die Börse in Kürze. Die langen Versionen gibt es auf börsenradio.de, sind vielen, vielen Interviews. Und wenn Sie sich für den Börsenclub interessieren, für Heiko Thieme, schauen Sie auf heiko-thieme.club mal nach. Und zum Abschluss noch eine Börsenweisheit von Benjamin Graham. Er sagt, im kurzfristigen Blick ist der Markt eine Abstimmungsmaschine. Langfristig ist er eine Waage. Diesen Spruch hatte ich schon öfters, aber er passt. Passen Sie mir auf Ihr Portfolio auf.
Das Börsenradio Nummer 1. Börsenradio Network AG. Börsenradio Network AG. Marktbericht.
Der Börsenradio To Go Podcast wurde Ihnen präsentiert vom Heiko Thieme Club. Werden Sie Mitglied im Heiko Thieme Club. Heiko-Thieme.de.